Vor 10 Tagen, Donnerstag, vor einer Woche, stand ich mit meinem Großen, Caleb und Lucy, hier in Rom, vor dieser Kirche. Die größte christliche Kirche der Welt, St. Peters Dom in Rom. Das ist der Vatikan, da auf der rechten Seite, und die Sistine Kapelle. Und auf der anderen Seite, die ganze ringsum, sieht man, wie prächtig, wie groß diese Kirche ist. Da von oben, von der Cupola, die Säulen, da die kleine Säule, die man sieht, sie sind fast so breit wie diese 4 Stühle hier zusammen. Mindestens 3 von denen, nur 1 von den Säulen. Prächtig, riesig. Da drinnen sieht man großen Altar. Dann eine Kuppel, da oben waren wir gleich drüben. Und von da oben sieht man, wie klein das alles ausschaut. Da sind irgendwo Menschen, fast nicht zu sehen da auf dem Bild. Aber man verliert schon den Blick, aber es ist absolut riesig. Man ist da, keine Ahnung, 50, 60, 70 Metern oben und schaut von oben herab in diese Kirche. Und vielleicht seht ihr an diesem Ecke, es ist ein bisschen dunkler auf dem Bild, Schränke da. Wir haben gezählt, ich glaube, wir haben 10 solche Schränke gesehen. Da auch in der Nähe gibt es eine Statue, glaube ich, gegenüber hier von Petrus. Riesig. 2-3 Mal so groß wie ein normaler Mensch. Und sein Zeh geht ein bisschen raus von dem Podest, auf dem er sitzt. Und die Gebräuche ist, die Menschen vorbeilaufen, diesem Petrus-Abbild vorbei. Und sie und küssen oder mindestens antastende die Zehe von Petrus. Geben vielleicht und kreuzen sich. Also die Kirche ist wunderschön zu sehen und das hat uns beeindruckt. Aber ich möchte das Beispiel nehmen, warum machen die Menschen das? Warum gibt es diese Schränke, 10 mindestens, da umherum? Wir sind alle Beichterstühle. Und wir haben gesehen Menschen, die in dem St. Pauluskirche, Basilika, wo angeblich seine Knochen erstattet sind, wo ein Mann da gestanden hat und hat mit einem Priester beim Beichtestuhl dann geredet. Was wollen sie da machen? Was ist das Ziel? Warum kommen die Menschen? Wir haben eine Frau gesehen, die gleich vor diesem Altar und anderen, die da sich gebeugt haben. Und diese Pilgerreise machen, um dort diese Kirche zu sehen. Es geht darum, die Menschen versuchen, gerecht vor Gott zu kommen. Die Menschen, wir alle haben in uns eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir wissen, dass es das gibt. Und du zweifelst nicht daran, in dem Moment, wenn es dir was Unrechtes getan wird. Wenn du betrogen wirst, wenn jemand dir Geld, von dir Geld klauen würde. Oder wenn, ja, wenn der Vormieter, wenn du einziehst, ja, alles kaputt macht. Oder wenn du ein Auto bei der Werkstatt hast und auf einmal ist es total Schaden und du musst bezahlen, um das Auto abzuholen, obwohl die Werkstatt das Auto kaputt gemacht hat. Auf einmal hast du sehr gern Gerechtigkeit. Das ist in uns versteckt. Das Problem ist, dass diese Menschen, und die sind nicht allein, sie sind nicht allein, wir auch, wurden gerecht, nicht nur mit der Werkstatt oder mit dem Krankenhaus oder mit dem Vermieter, sondern wir merken, wir brauchen Gerechtigkeit vor Gott, weil es Gerechtigkeit gibt. Wo ist das zu finden? Das ist nur bei dem Schöpfer, bei Gott selber. Und wir wissen, Wir schaffen das nicht. Wir möchten heute wieder Galaterbrief aufschlagen. Der Brief von Paulus an die Gemeinde in Galatien, in diesem Gegend, wo es einige Gemeinde höchstwahrscheinlich gab, Lystra und anderen, unter anderem. Und was wir in diesem Brief finden, ist, wie Paulus über die Gerechtigkeit redet, dass Rechtfertigung gibt, dass es möglich ist, vor Gott gerecht zu werden. Was diese lieben Menschen suchen und finden wollen, ist es möglich zu finden. Aber Paulus erklärte uns, es ist aber nicht durch unsere eigenen Werke, nicht durch unsere eigenen Mühe, ob es der Zehe zu küssen ist, ob es von dem Beichtestuhl stundenlang zu sitzen oder vor dem Altar oder sogar vor Jesus in der Kirche zu beugen, dass es Gerechtigkeit, Rechtfertigung gibt es nur durch den Glauben an Jesus Christus allein. Und dass Gerechtigkeit kann man nur in einem anderen finden und nicht in uns selbst, etwas, das wir herstellen können in uns. Und diese Aufgabe, diese Botschaft war Paulus so wichtig, dass er sagen konnte, diese Gemeinde in Galater, in diesem Gegend, er könnte sagen, ich wundere mich, Kapitel 1, Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, eine andere Botschaft. Und es ist möglich, weil wir Schafe sind und wir gehen schnell in der Irre. Und wir gehen schnell auf unseren eigenen Weg. Und Paulus hat dann ganz ernst über dem Evangelium geredet und sagte in Vers 8, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas aus Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch aus Evangelium verkündigt haben. Wenn jemand ein Evangelium bringt, eine Botschaft bringt, die anders ist als das, was wir in die Bibel schreiben, das ist das, was die Bibel geschrieben wurde. Paulus, Petrus, was Jesus selber gesagt hat. Wenn sie eine andere Botschaft bringen, er sei verflucht. Weil, wenn wir ein falsches Evangelium haben, dann sind die Menschen verflucht. Und Gott liebt die Menschen. Und er möchte, dass sie nicht unter der Flucht bleiben, sondern dass sie gerechtfertigt werden. Aber durch Jesus, durch den Glauben allein. Und so hat Paulus das verteidigt und gesagt, hey, ich habe diese Botschaft nicht von Menschen bekommen. Ich habe nicht selber was erfunden, sondern ich habe persönlich das von Jesus erfahren, sagt er in Kapitel 1, Vers 11. Und dann sagt er, ich bin sogar nicht zum Petrus gegangen, um abzugucken, wie macht er das? Okay, dann mache ich das auch so. Sondern ich habe das persönlich von Gott erlebt. Das heißt, Gott hat Petrus das geoffenbart. Er hat die anderen Aposteln das geoffenbart. Und auch diesem Apostel zur späteren Zeit angekommen, aber auch die Botschaft gegeben. Das macht Sinn, wenn es der gleiche Gott gibt, ist, dann hat er die gleiche Botschaft weiterzugeben. Und Paulus sagt, ich habe das selbe Botschaft bekommen und nicht einfach abgeguckt, abgeschrieben, was die anderen Apostel sagen und tun. Dann mache ich auch gleich. Und gleichzeitig wurde es von diesen Aposteln, auch von Petrus selber, die hier geehrt wird in der Kirche, dass Petrus auch, der Apostel, hat er schon begegnet und sie haben auch gesehen, ja, die Botschaft, die du predigst, ist es richtig, genau wie wir predigen. Aber in diesem Fall jetzt predigt Paulus zu den Heiden. Und die anderen Aposteln zu der Zeit haben zu den Juden hauptsächlich gepredigt. Jetzt kommen wir zu unserer Stelle in Kapitel 2, Vers 11. Und was wir heute sehen werden, ist, dass ein Leben, dass unser Leben, dein Leben, mein Leben, muss das Evangelium unterstützen. Ein Leben, hier ist die Frage, können wir uns eine Frage stellen. Wenn du dein Leben anschaust, dein Verhalten, wie du lebst, ist es ein Widerspruch Oder ist es Unterstützung und genau die gleiche wie das Evangelium? Und ich werde das in Kurzem klären. Ich möchte die Stelle lesen, weil wir werden sehen, Petrus hier Kephas genannt, weil das sein griechischer Name war, weil eins von seinen griechischen Namen war. Und werden wir sehen, dass Petrus selber hier in Versuchung kam, nicht nach dem Evangelium zu leben. Kapitel 2, Vers 11 sagt das: Als aber Kephas nach Antiochia kam, er kam nach Antiochia, wo Paulus auch gedient hat, widerstand ich ihm ins Gesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Da möchte ich erst aufhören. Kephas ist in Jerusalem gewesen. Da hat er hauptsächlich gedient. Und die Gemeinde in Jerusalem war hauptsächlich jüdisch. Nicht nur, aber meistens. Ab Anfang. Und er kam zum Besuch in Antiochia. Das war ungefähr 450 Kilometer entfernt. Denk wie von hier nach Berlin. Aber zu Fuß, ohne der A9. War eine lange, längere Strecke. Und er kam zum Besuch nach Antiochia, in diese Gemeinde. Nun, diese Gemeinde war hauptsächlich Heiden. Und was wir heute betrachten möchten, ist, was hier los war. Und zwar hat es hier in dieser Stelle, hat es mit dem Gesetz Mose zu tun, hat es mit dem Gesetz Mose zu tun und wie ich vor Gott gerecht werde. Ist es durch das Gesetz oder durch den Glauben? Und so habe ich ziemlich kurze Punkte hier am Anfang zu dem Gesetz Mose. Das Gesetz Mose in Bezug auf, und möchten wir kurz sehen, in Bezug auf die Gläubigen im Alten Testament. Das Gesetz Mose, was ist das Gesetz Mose? Wir wissen, wer Mose war. Er hat vor 2000 Jahren vor Christus gelebt und hat er dann Gottes Offenbarung bekommen, das Gesetz. Wir kennen manche von denen. Vor allem kennen wir zehn. Die zehn Gebote. Und das ist in Kurzform, was die ganze Gesetz danach, nach 2. Mose 20, erklärt wird, ausgepackt wird, das Gesetz. Wir sehen da Gottes Charakter. Wir sehen da Gottes Gerechtigkeit, sehen seine Liebe, wir sehen verschiedene Sachen von ihm. Aber das ist das Gesetz. Und die Gläubigen im Alten Testament, in Bezug auf die Gläubigen im Alten Testament, wie haben sie das Gesetz zu betrachten? Die Gläubigen im Alten Testament mussten das Gesetz Mose folgen. Das war die moralische Regel für sie. Ich gebe euch ein Beispiel. Gestern waren wir bei Geburtstagfeier von einem Nachbarn. Haben schön gegessen. Wir haben Schäufele gegessen. Es gab Schäufele, es gab Schnitzel und andere Sachen. Es war schön Klöße. Ne? Und wenn du in 3. Mose 11 liest, spricht das Gesetz Mose von Speisegesetze, was die Juden essen durften. Und es gab eine Reihe von Gesetzen, Dinge, die verboten wurden, Dinge, die sie nicht essen durften. Durch gespaltene Hufe, was wiederkäut, Tiere mit Flossen und Schuppen waren rein, aber Tiere ohne Schuppen waren nicht rein. Fische ohne Schuppen waren unrein. Garnelen, Muscheln, Katzenfisch. Es tut mir leid, dürfte dir nicht essen. Unter dem Gesetz Mose. Okay? Und dann seht ihr, habe es im Internet gefunden, wo man das auf Englisch leider, aber man sieht verschiedene Tiere, manche rein. Unreines Essen, unreine Tiere, Schweinfleisch, Hasen, Ente und so weiter. Okay? Schlangen, also ich denke, manche von denen können wir schon sehen. Aber Schnecken hier, ich habe es in Lidl gesehen, diese Woche im Angebot. Jen hat mir nicht erlaubt, das zu kaufen, was unrein ist. Nee. Aber das war unter dem Gesetz im Alten Testament, durften sie das nicht essen. Punkt. Wieso sollten die das Gesetz, diese Gesetze halten, die Juden? Das war einfach, was Gott gesagt hat. Das Ziel war nicht, okay, dann werdet ihr nicht so viel zunehmen, werdet ihr weniger Cholesterin haben. Gott hat das nie gesagt. Er sagte, es ist halt so. Es gibt verschiedene Gründe. Wir möchten nicht heute in der Tiefe gehen. Aber Gott hat einfach gesagt, ich möchte, dass ihr das macht. Andere von den Gesetzen waren schon ging um Gerechtigkeit mit dem Fremden, dem Ausländer. Gehen wir mit denen um? Gott hat ein Herz für alle Menschen. Er sieht das Herz Gottes in dem Gesetz, Mose. Aber das war alles gegeben von Gott. Und die Juden durften dann deswegen nicht mit unreinen Tieren umgehen. Und deswegen waren die Nichtjuden, die Heiden, auch unrein gesehen. Weil sie auch unreines Essen, unreine Dinge tun. Es war eine Trennung zwischen Gottes Volk und die Heiden. Und wenn ein Heiden, du sagst, naja, das ist unfair, der Kanaaniter oder jemand, der ja, Gott begegnen möchte, also ganz ehrlich, mussten sie proselytisieren, mussten sie dann Jude werden und dann die Gesetze folgen, um unter Gottes Volk sein zu dürfen. So war es in diesen Reinheitsgesetze und so weiter. Wir gehen nicht in die Tiefe da, aber man sieht, Alten Testament war das so. Die müssen das folgen. Nun möchte ich was klären. Die alttestamentlichen Gläubigen wurden nicht dadurch, wenn sie das Richtige gegessen haben, waren sie nicht gerettet. Das Gesetz kann keinen Mensch retten, auch im Alten Testament. Menschen haben versucht, Dinge zu tun, die haben richtig gemacht, aber trotzdem ging es letztendlich um das Herz. Aber wenn sie wirklich an den wahren Gott Israels geglaubt hatten, dann hatten sie auch diese Gesetze folgen müssen. Aber keine wurde durch das Gesetz gerettet. Das werden wir heute auch sehen in der Stelle. Nun, das war die alten Testamentlichen. Und wenn man im Neuen Testament schaut, man merkt das auch nur als Beispiel, dass es war, als Jesus einer Frau begegnet hat in Samaria. Sie sitzt neben diesem Brunnen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und die samaritische Frau spricht zu ihm, wie bitte? Nee, sie sagt, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken? Die ich eine samaritische Frau bin, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Sie war unrein. So haben die Juden die Unreinen gesehen. Die waren unrein. Die dürfen nicht verkehren mit denen. Nun, das war im Alten Testament. Das ist uns fremd. Wir hören, dass es schon komisch denkt. Okay? Aber wir müssen verstehen, wie die Juden gedacht haben. Und das war, also gut, es gab das, wo man das zu streng das gehalten hat. Aber das war grundsätzlich auch, was im Gesetz gestanden hat, dass sie nicht mit Unreinen umgehen. Aber wie ist es für den Gläubigen im Neuen Testament? Jetzt schauen wir in die Bibel, in Apostelgeschichte, Kapitel 11. Können wir das schauen? Apostelgeschichte 11. Die Gemeinde wurde schon gegründet. Ich mache hier einen Sprung weiter. Es ist nach der Geschichte von Cornelius, aber Paulus oder Petrus hier spricht, was ihm passiert ist. Sollten wir, vielleicht sagst du, naja, steht in der Bibel, dass wir diese Speisegesetze halten sollen? Vielleicht sollten wir wieder. Vielleicht sollte ich meine Schaufel dann wegschmeißen. Oh, dann fangen die Männer an zu schwitzen. Okay. Also, wenn wir sehen, was Petrus erfahren hatte in Kapitel 11, Vers 1. Er sagte, die Apostel, aber die Brüder hörten es, auch die Nationen, das Wort Gottes angenommen hatten. Moment mal, das Wort Gottes ist für den Juden und jetzt kommt es zu den Nationen, zu den Nichtjuden? Und Petrus kam nach Jerusalem hinauf, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Die Beschneidung war auch im Gesetz. Und das war ein Begriff auch für die, die nicht den Juden zugehören. Und so fängt Petrus an, und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach: Ich war in der Stadt Joppa im Gebet und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung wie ein Gefäß herabkommen, gleich einem großen Leinentuch an vier Zipfeln herabgelassen aus dem Himmel. Und es kam bis zu mir. Und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die Kriechenden, oh, das auf keinen Fall durften sie essen, die Kriechenden und die Vögel des Himmels. Und ich hörte aber eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sprach aber: Keinesweges, Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Eine Stimme aber antwortet zum zweiten Mal aus dem Himmel: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal. Dreimal sagte Gott das, um das zu bestätigen. Okay, diese Gesetze, diese Reinheitsgesetze, alle sind jetzt aufgehoben. Und Petrus musste das kapieren, das musste schwer sein, oder? Wenn du immer so gelebt hast, auf einmal ist es erlaubt, sind sie rein. Nun, das ist in dem neuen Bund, aus Neuen Testament. Und deswegen sagt er in Apostelgeschichte 15, Vers 9, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, zwischen uns und dem Nichtjuden, den Juden, den Nichtjuden, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Diese Schranke, die zwischen den Juden und den Nichtjuden, hat er jetzt aufgehoben. Weil es jetzt das Gesetz Diese Gesetze vorbei sind. Der Gesetz Mose, diese kulturellen Gesetze, natürlich die moralen Gesetze Gottes, Gott ist immer gleich, aber diese Anwendungen, wie im Alten Testament so buchstabiert wurde, wurden aufgehoben. Und es ist auch klarer zu denen, dass es durch den Glauben, nicht durch die Werke des Gesetzes, wodurch man gerettet werden kann. Nun zurück zu Galaterbrief. Das ist der Hintergrund. Und jetzt schauen wir, was Petrus getan hat. Wir lesen eine Geschichte, die vor 2000 Jahren geschehen ist. Und dann, was ist hier los? Okay? Und Kephas kam in diese Gemeinde und er sagte, hatte er vorher mit denen aus den Nationen gegessen? Okay, das war im Alten Testament nicht erlaubt, mit denen zu essen. Aber er machte das jetzt, weil er diese Verzückung erlebt hatte, diese Vision von Gott. Okay, er hat mit den Nationen, mit uns quasi, essen können. Aber dann kamen Männer, einigen von Jakobus. Wir wissen nicht genau, was sie mit Jakobus, was der Bezug war, aber in der Gemeinde aus Jerusalem waren sie und sie kamen nach Antiochia und sie haben was anderes gepredigt. Sie haben gesagt, nein, nein, Petrus, was du machst, nicht das Gesetz zu folgen, nicht dieser Werke zu tun, bist du nicht ein guter Christ. Und sie haben Einfluss ausgeübt, da in der Gemeinde. Es ging hier, und das möchte ich uns zeigen, um die Rechtfertigung. Das kommt mehrmals vor an der Stelle, aber sagte zum Beispiel, Vers 15 und 16, wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Gerechtfertigung vor Gott, gerecht erklärt vor Gott. Und die Beschneidung war nicht nötig für die Rechtfertigung, für die Rettung. Und auch Petrus wurde dann mitgezogen. Du sagst, Mann, der Apostel, diesem ehrenwertigen Apostel, der so viel von Jesus erlebt hat und selbst diese Verzückung erlebt hat, diese Vision aus dem Himmel, dieses Leinentuch. Und dann jetzt, er hat sich abgesondert von dem Nichtjuden, von den Heiden. Er hat nicht mehr mit denen gegessen. Er saß da mit dem Juden nur, mit der Beschneidung. Und Paulus hat das alles gesehen. Und wenn jemand, der so einen Einfluss hat in der Gemeinde, der Leiter der Gemeinde ist, der Vorbild für die Gemeinde ist, wenn er das nicht gesehen hat, wenn er schief gegangen ist, dann sehen wir auch, der Barnabas ist mitgezogen. Und anderen haben gesagt, naja, wir sitzen nicht mit den Juden, es gab gemeinsames Mittagessen vielleicht. Und dann waren die Juden auf der Seite, die Beschneidung, die Unbeschnittenen war auf der Seite, die durften nicht mehr mit den Juden sitzen und essen. Und Paulus hat das alles gesehen. Er sagte, das geht nicht. Was er macht in seinem Verhalten, widerspricht das Evangelium. Widerspricht der Tatsache, dass es nicht durch die Werke Rechtfertigung kommt, sondern nur durch den Glauben. Das Gesetz kann keinen retten. Warum hat er das gemacht? Er sagte es eigentlich, da er sich vor denen aus der Beschneidung, Ende Vers 12, fürchtete. Da sehen wir es. Menschenfurcht. Menschenfurcht. Er hat Angst für das, was den anderen sagen würden. Wenn, oh, du isst mit dem Nichtjuden, die sind unrein. Wurde zitiert, was Mose gesagt hatte. Er hat Menschenfurcht. Die Bibel sagt in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Ist eine Falle. Dann will Menschen fürchten. Er will nicht nach Gottes Wort machen. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Sprüche 29, 25, Vers 25. Petrus hat Menschenfurcht. Und unglaublich, wie Kraft Menschenfurcht hat, dass selbst wir abwenden von der Wahrheit. Mindestens in unserem Verhalten. Das Problem von Petrus war nicht theologisch. Er hat es verstanden. Aber er hatte Menschenfurcht. Er hat an sich nur gedacht. Vielleicht hat er an seine Stelle in Jerusalem gedacht. Vielleicht verliere ich meine Stelle. Sie gehen zurück zu Jakobus und sagen ihm. Ein bisschen Fantasie da, aber Menschenfurcht war es. Er hat nur an sich gedacht. Die Bibel sagt, die Liebe treibt die Furcht aus. Aber Liebe hat er nicht gehabt, sondern er hat nur an sich gedacht. Und Menschenfurcht, dann hat er sich abgesondert. So, da sind die Juden, da sind die Nichtjuden und sie haben nur für sich gemacht. Man kann denken, naja, vielleicht sollen sie einfach zwei Gemeinden gründen. Da sind Juden, da sind die Nichtjuden. Und Paulus sah das an, diese Reaktion, und sagt, das kann nicht sein. Vielleicht gab es eine Gemeindeversammlung, höchstwahrscheinlich irgendwas in der Art, wo sie einfach darüber geredet hatten. Aber Paulus sagt Folgendes in Vers 14, als ich aber sah, Kapitel 2, Vers 14, als ich, Paulus, aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas. Paulus nimmt das ganz ernst. Die Anwendung von dem Evangelium war wichtig, dass wir den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandeln. Unser Verhalten entweder widerspricht oder unterstützt das Evangelium von Jesus Christus, das nur durch den Glauben und nicht durch Werke wir gerettet werden können. So hat er Petrus begegnet und korrigieren müssen. Bevor wir Petrus in Stein werfen, müssen wir überlegen, wie lange hat Petrus mit Jesus Zeit verbracht? Wie viele Stunden hat er Predigten von Jesus gehört? Hat er Wundern gesehen? Hat er die auferstandene Jesus begegnet? 40 Tage lang? Hat er den Pfingsttag, am Pfingsten, hat er gemeinsam mit dem anderen Aposteln zuerst den Heiligen Geist bekommen, als die Gemeinde gegründet wurde? Der erste evangelistische Predigt gebracht hatte, da in dem Tempel. Also, wenn es einen starken Bruder gibt, Petrus war es. Aber selbst Petrus ist abgewendet. Das sollte uns schon ein bisschen bedenklich machen, wie möglich es ist, weil wir Schafe sind, dass wir ablaufen, dass wir nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums leben. Und in dem Fall hat Paulus dann mit seinem Bruder auch reden müssen und das gesagt. Er sagte, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Das machst du selber nicht. Das machst du nicht. Jetzt kommen wir zu dem Kern von heute mindestens. Nächste Woche machen wir 17 bis 21. Aber was ist so wichtig hier? Paulus sagt in Vers 15, wir sind von Natur Juden, nicht Sünder aus den Nationen, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt. Wir wissen das und deswegen sind wir entschieden, an Jesus zu glauben, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Da ist der Wahrheit im Klartext gesagt. Das Gesetz zu folgen, wird keinen Menschen retten. Verstehst du das wirklich? Ich denke, meistens von uns verstehen das in der Theorie. Verstehst du das wirklich? Dass deine Werke, deine Bemühungen, Gott zu folgen, werden dich nicht vor Gott gerecht machen. Römerbrief möchte das uns klären. Ich möchte dann abweichen. Kurz nur das betrachten. Warum ist es, dass Gesetzeswerken uns nicht retten können? Tatsache ist es, weil wir so geistlich hoffnungslos sind. Unsere Wahl vor Gott ist hoffnungslos. Das ist eigentlich mein letzter Punkt, weil Petrus. In Römer 3, wo es sagte zu den Juden, was nun haben wir, Vers 9, was nun haben wir einen Vorzug aus Juden, weil wir den Gesetz haben? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ist es dir klar, dass dein Herz so, sage es mal so, verdorben ist, dass du Sünder bist? Wenn wir denken Sünder, wir denken, naja, das sind die Menschen im Gefängnis. Das sind die, über denen ich in den Nachrichten lese. Okay, die haben was ganz Schlimmes getan. Die sind die Sünder. Okay? Aber wir machen so eine eigene Definition von Sünder, von Sünder sein. War von Gottes Blick. Wie sieht er mich? Wie sieht er dich mit unserem Verhalten? Ein Sünder ist jemand, der sündigt. Und Sünde ist alles, was gegen Gottes Gesetz verstoßt. Gebe ein Beispiel zur Gerechtigkeit. Wir sprechen von Gerechtigkeit und wir denken an Gerichtsprozess. Wir denken an so. Aber Gerechtigkeit hat mit Gradheit zu tun. Geradheit zu tun. Das hat Paulus auch gesagt. Petrus, du lebst nicht gerade, den geraden Weg nach der Wahrheit. Geradheit, wenn etwas gerade ist mit einem Wasserwaage und du hältst es an dem Leinwand und du möchtest sehen, ob es wirklich gerade ist, ist es nicht, wie ich das sehe, sondern es geht um den Wasserwaage. Was sagt der Wasserwaage? Das ist die Gerechtigkeit, die Geradheit. So ist Gott. Gott ist Gottes Gesetz ist die Wasserwaage. Und wir alle stehen neben die Wasserwaage und sagen, okay, bin ich gerecht? Und in der Sekunde, wenn der Wasserwaage da steht und wir sehen das Gesetz, merken wir, so sieht es aus bei mir. Okay. Oder so krumm sind wir. Das Wort, wo Paulus Petrus begegnet, mit dem geraden Weg nicht gegangen ist. Ein ganz interessantes volles Wort. Orthopäde. Orthopädeo eigentlich. Orthopädeo, wir wissen, wo das. Ja, wir haben das Wort Orthopäde. Ortho ist dann gerade. Padeo ist die Fuß, dass der Fuß dann gerade läuft. Das heißt, geistig gesehen sind wir nicht orthopädisch gerade. Nur Gott ist gerecht. Und Paulus sagte, es ist keinen, der gerecht ist, auch nicht einer. Du stehst neben dem 10 Gebote und du fängst an, denkst, naja, mache ich die halbwegs richtig. Und merkst du, ziemlich schnell, kein Gott vor mir. Okay, liebe ich Gott mit meinem ganzen Herzen, mehr als alles anderen, mehr als alle anderen Menschen, mehr als, ja, bin ich schon durchgefallen. Man geht weiter. Lüge erzählen. Hast du immer die Wahrheit erzählt? Oh, dann ist man nicht gerade. Keiner von uns ist gerecht vor Gott. Das ist das Problem. Und Tatsache ist, dann denken wir Menschen, wenn wir vielleicht, wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, etwas Schlechtes getan haben, okay, und du merkst, oh, mein Gewissen spricht mich an, okay, dann muss ich das korrigieren. Jetzt mache ich das besser. Und dann überlegen wir, okay, mache das dann so und das. Und dann wird es besser laufen. Okay, ich versuche mal, den Gleichgewicht zu halten, was ich falsch gemacht habe. Dann mache ich es sehr gut jetzt, damit es besser wird. Vielleicht klappt es in Anführungszeichen ein paar Stündchen. Und dann merkst du, komm genau wieder an den Punkt. Aber das Gesetz ist wirken. Kann keinen gerecht machen vor Gott. Hast du immer irgendwann versucht, einen Tag ohne zu sündigen zu leben? Du kannst es ausprobieren. Okay? Wirst du merken, sehr schnell, boah, bin ich schon selbstsüchtig beim Aufstehen. Habe ich nur an mich gedacht, wenn ich das getan habe? War ich einmal aufgeregt wegen das oder anderen, was jemand mich geschrieben hat? Und wir alle sind in uns selbst absolut ohne Hoffnung. Das Gesetzeswerken kann keinen retten. Wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Im Gegenteil. Je mehr ich versuche, das Gesetz zu halten, desto mehr versage ich. Deswegen kann er sagen, damit wir es glauben, an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Was ist es mit dem Glauben und Christus, das die Rechtfertigung überhaupt ermöglicht? Ganz einfach. Das Gesetz ist Werken. Das zu folgen, du versuchst zu schaffen, das abzuhaken, aber es ist zu spät. Du schaffst es nie. Aber es gibt jemand, der das Gesetz ist Werken alle erfüllt hatte. Der das ganze Gesetz von A bis Z erfüllt hatte. Und zwar der Sohn Gottes. Er hat alles gemacht. Er ist für dich gestorben, alle deine Sünden am Kreuz getragen. Aber auch davor hat er da für dich gelebt. Er war der zweite Adam, der Gott doch gefolgt hatte, voll und ganz. Das heißt, jemand hat an deiner Stelle gelebt. Und deine Mühe, das zu leben, zu erfüllen, es ist, sage ich so, lächerlich. Es wurde schon erfüllt. Und zwar Jesus Christus, der ewigen Sohn, ist Mensch geworden, hat für dich gelebt. Und das Einzige, was das von uns fordert, ist, dass wir daran glauben, was er für uns getan hat. Dass wir wirklich glauben, hat Jesus an deine Stelle gelebt und ist in deine Stelle gestorben. Sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus haben wir auch an Christus Jesus geglaubt. Das Wort an, das machen nicht oft, aber weil es in deutscher Sprache das nicht gibt, Ich sage es so, haben wir an Christus Jesus geglaubt? Es ist eigentlich das Wort an, ist das Wort in. Das heißt, es hat nicht nur, okay, ja, ich glaube das schon, sondern ich glaube in ihm. Es hat mit Hingabe zu tun. Ja, ich glaube das wirklich für mich, dass du in Jesus Christus glaubst, damit wir das Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Ich habe das Beispiel vorher erwähnt, aber ich mache das wieder heute. Du stehst im Gerichtsprozess als Schuldigen. Du hast gegen das Gesetz verstoßen. Und der Richter ist gerecht, dich zu verurteilen. Und du sagst ihm, ich mache das nie wieder, ich mache alles wieder in Ordnung. Zu spät. Schon verurteilt. Und dann kommt in diesem hoffnungslosen Situation jemand von der Seite in dem Gerichtshof. Und er kommt raus, ganz bescheiden, ganz übersichtlich. Und er sagt zu dem Richter, Moment mal, ich weiß, er soll verurteilt werden. Ich weiß, er soll in der Hölle kommen, weil er gesündigt hat gegen einen heiligen Gott. Aber ich habe in seiner Stelle gelebt. Ich habe das Gesetz erfüllt. Und ich möchte in seiner Stelle gestraft werden. Ich nehme das für ihn an. Natürlich ist diesem Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass jemand an deiner Stelle, in deinem Sitz, an deinem Platz, an deiner Stelle gestorben ist, bestraft wurde. Ich möchte dich fragen, lebst du wirklich? Bist du überzeugt, dass Jesus Christus allein dich rettet? Lebst du entsprechend des Evangeliums? Möchte die, die Jesus kennen, die wiedergeboren sind? Entspricht dein Verhalten das Leben eines Christens? Redest du als wiedergeborener Christ, aber dein Leben ist von eigenen Mühe gekennzeichnet? Warum versuchst du als Christ zu leben? Betrachtest du Gott, betrachtest du deine Mühe als wichtig, um vor Gott gerecht zu werden, dargestellt werden zu können? Denkst du manchmal, dass du kein Christ bist, weil du einen schlechten Tag gehabt hast? Das ist die Prüfung für mich. Wenn wir versagen, denken wir vor allem, bin ich nicht mehr Christ. Ist es dein Leben, das dich Christ macht? Ist es deine Werke, die dir als guter Christ macht, damit du vor Gott klar, gerecht dargestellt wird? Ist deine Heilssicherheit auf deinem Verhalten basiert und nicht auf dem Leben von Jesus Christus und seinem Tod an deiner Stelle? Nun andersrum, denkst du, dass du, solange du das Minimalste leistest für Gott, mache das ein bisschen, dann ist Gott mit mir zufrieden. Minimalste, was soll ich Christ machen? Okay, dann bin ich Christ. Okay. Stell dir vor, dass du das in Ehe machst, der Minimalste machst. Okay. Ab und zu anrufst und sagst, hey, wie geht's dir? Sind wir geheiratet? Denn das Minimalste, es ist gesetzlich. Wir denken, mache das, dann ist es so. Die Botschaft des Evangeliums ist, Jesus Christus hat alles gemacht. Er hat dich mit seinem Blut frei gekauft, damit du für ihn leben kannst, darfst. Das ist das wunderbare Evangelium. Glaubst du wirklich, dass Jesus alles für dich getan hat? Dass es nur durch den Glauben an ihm du gerettet wirst? Paulus nimmt das hier ganz ernst. Würde ich sagen, Nimm das heute. Geh zurück, auch wenn du sagst, naja, ich kenne den Herrn seit Jahren. Geh zurück zum Evangelium wieder. Du bist unverdienter Sünder. Aber jemand ist in deiner Stelle gestorben. Du bist frei gekauft. Deine Mühe können dich überhaupt nicht rechtfertigen. Du bist frei, für ihn zu leben. Glaub das. Wenn du Jesus noch nicht kennst, es fordert von jedem von uns den Moment erst das Verständnis und Bereitschaft, ein Geschenk anzunehmen. Wenn jemand dir vor der Tür stehen würde, bei dir zu Hause, und sagen würde, weißt du, ich gebe dir kostenlos ein neues Auto. Ich schenke dir eine neue Villa, ein Haus. Ich schenke dir Millionen Euro. Würdest du sagen, ja, klar, super, danke. Wir nehmen ungern etwas Kostenloses. Und vor allem etwas Ewiges? Ewiges Leben? Naja, das muss ich selber verdienen. Es fordert von uns, ganz ehrlich, die Demut. Wir sagen, ich nehme das an. Von einem barmherzigen Gott, weil ich das brauche. Unbedingt. Komm zu ihm heute. Ruf an den Herrn Jesus Christus in deiner Not. Und er wird dich retten. Der Glaube an sich rettet dich nicht. Jesus rettet dich. Du musst es nur annehmen. Und hast du dann die Sicherheit in ihm, nicht in dich selbst. Du wirst immer wieder versagen, sondern in Jesus allein. Leb in dieser Freiheit, dass du sicher bist in seiner Hand, wenn du an ihm geglaubt hast, an ihm allein. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, deine Botschaft ist so einfach, dass es manchmal schwer ist zu begreifen. So war es mindestens bei mir. Herr Jesus, nimm den Schuppen weg von unseren Augen, dass wir wegschauen von unseren eigenen Bemühungen, unserer fleischlichen Bemühungen, und dass wir zu dir schauen, weil du hast alles an unserer Stelle getan. O Herr, als Schafe sind wir zugeneigt, nicht gerade nach der Wahrheit des Evangeliums zu leben. Hilf uns, Herr, uns heute nach deinem Wort umzustellen, einzustellen. Weil das Evangelium uns ändert. O Herr, lass das jede Seele hier klar sein. Amen.
Ja, danke schön. Ja, das Problem der Gerechtigkeit ist.